Lasst mich ein Bibelwort lesen für diese Vormittagsstunde, das bestimmt allen sehr gut bekannt ist. Aber wenn man etwas weiß und von etwas überzeugt ist und hat es nicht persönlich erlebt, dann ist das zwar eine gute Sache, aber wenn man das erlebt hat, was man weiß und erfahren hat, dann ist das viel tiefer im Menschen gespeichert und Gott kann mit dem, was ich weiß und erlebt habe, viel mehr anfangen für sein Reich. Ich denke, Petrus und Johannes, nachdem sie auch geschlagen wurden, misshandelt wurden, aber dankbar geblieben waren, konnten sagen, wir können es ja nicht lassen, zu reden von dem, was wir nicht nur wissen, sondern erlebt haben. Wie nötig das Erleben ist, will ich aus dem bekannten Text lesen, Johannes 3, Vers 1 bis 12. Johannes 3, Vers 1 bis 12. Ich habe die Menge Übersetzung hier. Nun war da unter den Pharisäern ein Mann namens Nikodemus, ein Mitglied des Hohen Rates der Juden. Dieser kam zu Jesus bei Nacht und sagte ihm, Rabbi, wir wissen, du bist als Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann solche Wunderzeichen tun, wie du sie tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus gab ihm zur Antwort, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann jemand geboren werden, wenn er ein Greis ist? Kann er wieder in den Schoß seiner Mutter eingehen und von Neuem geboren werden? Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich zu dir gesagt habe, ihr müsst von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Ebenso verhält es sich auch mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus entgegnete ihm mit der Frage, wie ist das möglich? Jesus gab ihm zur Antwort, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und geben Zeugnis von dem, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich von den irdischen Dingen zu euch geredet habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr da glauben, wenn ich von den himmlischen Dingen zu euch rede? In meinem Leben habe ich, liebe Geschwister, tausende Menschen kennengelernt. Die haben sich von der Bibel belehren lassen. Die haben ihr Leben versucht, nach den Richt- und Leitlinien der Bibel auszurichten. Ich habe aber noch mehr Tausende von Menschen kennengelernt, die haben über die Bibel belehrt. Ich bitte das gut zu beachten. Es gibt Menschen, die lassen sich von der Bibel belehren, unterstellen sich dem Worte Gottes. Und es gibt Menschen, die lehren über die Bibel, stellen sich mit ihrem Wissen, und wenn das auch richtiges Fachwissen ist, aber sie stellen sich über die Bibel. Ein biblischer kurzer Vergleich. Das Volk Israel war in die babylonische Gefangenschaft geraten, weil es nicht nach der Bibel gelebt hatte, nicht das tat, was Gott wollte. 70 Jahre für ein ganzes Volk. Alle Generationen wurden dabei erfasst. Die Opas mit Omas, Eltern und Kinder. Und das waren sehr gravierende Leidtage. Manch einer hat da gebetet und gesagt, wie schön waren doch die Gottesdienste, als wir noch auf dem Verheißungsboden standen. Als wir da lebten, wo Gott uns haben wollte, wo Gott zu uns geredet hat. Und sie hatten solch ein Verlangen, wieder solche Gottesdienste zu erleben, wieder zu erleben, dass nicht babylonische Verwirrung ihre Kinder prägen würde, sondern das Wort Gottes, das er dem Mose gegeben hatte, auf Kinder und Kindeskinder käme, wo das zu Ende ging, wo diese Gerichtszeit zu Ende ging und Gott wieder angefangen hatte, sich dem Volk zuzuwenden, hat er einen Mann benutzt. Der hieß Esra. Und der Mann hat es mir angetan. Ich habe gestern Nachmittag viel an diesen Mann gedacht. Der hat den Ort Babel dann verlassen. Er hatte gemerkt, jetzt ist die Gerichtszeit zu Ende. Jetzt möchte Gott wieder etwas anfangen und hat sich nach Persien begeben und hat sich dort so verhalten. Und Gott hat ihn so gesegnet, weil Gott wieder segnen wollte und nicht ewig Gericht halten wollte. Und weil die Gerichtszeit zu Ende ging, und da hat er dort so gelebt beim Perserkönig, dass der von dem Mann angetan war und sein Anliegen, sein Wunsch sehr gefördert hat, sogar mit staatlichen Mitteln. Gold bereit war dafür zu geben, Silber bereit war dafür zu geben, damit dem Esra, diesem vertrauenswürdigen Mann, doch sein Herzenswunsch erfüllt würde. Haben meine lieben Zuhörer heute Vormittag auch Herzenswünsche? Sind sie bereit, von Babel wegzugehen? Sind sie bereit, so zu leben, sich so zu verhalten, dass selbst die Machthaber in ihrer Umgebung merken, das ist nicht das Alltägliche. Da geht's nicht um Profitgier. Da geht's nicht um den Mammon. Da geht's um die große Sache unseres Gottes. Und von diesem Mann wurde etwas gesagt, das passt zu dem, was ich einleitend erklärt habe. Er war ein Schriftgelehrter. Er hat nicht die Schrift gelehrt. Er hat sich von der Schrift lehren lassen. Und im Buch Esra wird berichtet, dass er das von Herzen getan hätte und bemüht war, so zu leben, wie es in der Schrift, im Buche Gottes geschrieben stand. Deshalb hat Gott den Mann so sehr gebrauchen können. Entschuldigt, wenn ich das noch einmal sage. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben sich von der Bibel belehren lassen. Ich habe Menschen kennengelernt, die lehrten mit großem Fachwissen über die Bibel. Warum erkläre ich das Ganze? Weil der Mann in dem Text, den ich jetzt vorgelesen habe, ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer war. Die Bibel nennt ihn so feiner Weise auch seinen Standort, seinen Aufenthaltsort. Wie hatte ich gelesen? Es war aber unter den Pharisäern und den Schriftgelehrten ein Mann namens Nikodemus. Wo war er? Unter den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und dieser Mann war ein Mann, dessen Herz hatte Gott berührt. Wir können schöne Programme aufstellen. Wir können sehr aktiv sein. Wir können unsere religiöse Tätigkeiten, unsere Programme sehr unterstützen. Mit Geld, Zeit und Kraft. Aber wenn der Herr nicht das Haus baut, gibt's viel unnötige Arbeit. Und es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Das Ziehen vom Himmel, die Mitarbeit des Himmels ist ganz, ganz wichtig. Und dieser Nikodemus, ach, sein Name bedeutet ja Volksüberwinder. Der hat sich über das Volk gestellt. Eine andere Übersetzung sagt Volkseroberer. Er hat das Volk, er hat seine Umgebung erobert. Aber irgendwie hat er da in seiner Umgebung, wo er stand, unter den Pharisäern und Schriftgelehrten, nicht das gefunden, was sein Herz, sein tiefstes Inneres eigentlich gesucht hatte. Wenn ich so rede und gebetet habe über meine Aufgabe heute Vormittag, dann frage ich, ist jemand vielleicht hier in unserer Mitte, der in seiner Umgebung, vielleicht in seiner frommen Umgebung, mit vielem Schriftwissen, das doch nicht gefunden hat, was er innerlich wünscht? Die Bibel formuliert das so schön. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele, o Gott, zu dir. Ich erdreiste mich noch einmal zu fragen, ist jemand hier, der so ein Verlangen hat? Der Nikodemus hat gemerkt, ich gehöre an die Spitze, ich bin Synodaler. Ich bin bei den 71 höchstgestellten Persönlichkeiten, die zwar von den Römern eine beschnittene Macht hatten, denen aber doch das Wohlergehen des ganzen Volkes vieler Menschen anvertraut war. Ich habe eine Machtposition, ich habe Einflussmöglichkeit und das hat Gott mir geschenkt und Gott hat mir Fähigkeit und Wissen dazu gegeben für diese Aufgabe. Aber da fehlt noch etwas. Und da kam Jesus nach Israel. Und Nikodemus musste, ob er wollte, auch als Synodaler, von diesem Jesus etwas hören. Und er war so ganz anders als er und seine Umgebung. Zwangsläufig musste bei einem nachdenklichen Menschen Folgendes in Erscheinung treten. Ist das, wie Jesus lehrt? Und was Jesus tut, das Richtige? Denn es ist so ganz anders wie bei mir und bei meinen Kollegen. Ich möchte wissen, wer hat recht. Ich möchte wissen, auf welcher Seite Gott steht. Ich will wissen, was ist Wahrheit? Hat sogar ein Pilatus gefragt. Hat sich aber nicht auf die Seite der Wahrheit nachher gestellt. Aber er wollte wissen, was ist Wahrheit. Und fragst du, was ist Wahrheit, weil du im Zweifel bist, so bitte den um Klarheit, der selbst die Wahrheit ist. Die Schwaben sagen, gang nicht zum Schmiedle, geh zum Schmied. Lass dich nicht von einem Ärztlein behandeln, sondern von einem Professor. Begib dich zur richtigen Quelle. Wir hatten das Lied von der Quelle ja gesungen. Sie fließt, die Quelle. Da müssen wir hin. Und da hat er sich durchgerungen, wenn ich jetzt Kontakt aufnehme mit Jesus, wenn ich Jesus suche. der so eine auffällige Bestätigung von Gott her hat, der so viele Wunder tut, so ganz anders als wir. Was hat das für Folgen für mich? Aber sein Herz schrie nach Wahrheit, lechzte nach Wahrheit, Folgen hin, Folgen her. Als Missionar, als Evangelist weiß ich, dass es jedes Mal ein Kampf ist, wenn Gott einen Menschen herausfordert. Sag ja zu Jesus, haben wir gesungen. Was sagen die Eltern, Eltern hier? Hin oder her? Oder was sagen Arbeitskollegen? Was sagen die Familienangehörige? Jemand sagte sogar einmal, ja, wenn ich mich bekehre, was wird mein Pfarrer dazu sagen? Er hat eine gute Entscheidung getroffen. Ich wünsche, dass jeder heute Vormittag diese gute biblische Entscheidung treffen würde. Auch wenn er fromm ist, auch wenn er schon so viel weiß. Und dann hat er sich aufgemacht. Die Gelehrten debattieren, ob er aus Feigheit dahingegangen ist oder ob er die ruhige, stille Nacht vorgezogen hatte. Aber er kam zu Jesus. Und wie kam er zu Jesus? So wie er war. Und wie darfst du zu Jesus kommen, so wie du bist? Und wer zu mir kommt, sagt Jesus, ob das ein einfacher Mensch ist oder ein Intelligenzriese ist, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Liebe Zuhörer, das gilt auch für diese Stunde. Und so kam er. Und als die Begegnung stattgefunden hat, hat Jesus bei dem ersten Satz, den der Nikodemus in seiner feinen Einleitungsrede schon erkannt, wen er vor sich hatte. Er ist Herzenskündiger. Er kennt unsere Gedanken von Ferne. Menschen können wir wohl etwas vormachen. Aber Jesus kann man nichts vormachen. Hört, wie der Nikodemus so fein das Gespräch einleitet. Meister oder Rabbi, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Aha. Wir wissen, liebe Zuhörer, was weißt du alles übers Internet? Was weißt du über die weltlichen Probleme? Welchen Ausbildungsgrad hast du? Bitte, das ist keine Diffamierung der Intellektuellen. Das war einer, aber er hatte eine gute Entscheidung getroffen. Wir, ja, wen meinst du denn mit wir, Nikodemus? Wir Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir von der Synode, wir wissen, unser Bereich, unsere Qualifikation, die liegt im Wissen. Bitte, Wissen braucht man. Wenn ich mit dem Auto nicht richtig umgehen kann, wenn ich die Verkehrszeichen nicht richtig deuten kann, liebe Geschwister, dann kann ich nicht Auto fahren. Wissen ist nötig, dringend nötig in der Welt. Und allen jungen Leuten ist sehr anzuraten, bei der Ausbildung doch von ganzem Herzen dabei zu sein. Aber wenn es um Gott geht, reicht Wissen nicht. Auf diesen Tonfall, wir wissen, geht Jesus ein und sagt, wir wissen und lehren das, was wir gesehen haben. Und ihr, jetzt muss ich doch gerade wieder fragen, bist du bei den Wir-Leuten oder bei den Ihr-Leuten? Die erste Darlegung Jesu hat diesem denkenden Menschen klar gemacht, halt einmal, Ist mein Aufenthaltsort Babel oder ist es Iran, Persien und Medien oder ist es der verheißene Boden Gottes? In der Darlegung Jesu liegt so viel Weisheit, ewige, himmlische Weisheit, verborgene Weisheit, nennt das der Apostel Paulus. Nikodemus, dein Wissen, und wenn's Gold richtig ist, reicht nicht. Wenn nicht jemand von oben her ein Geburtswunder erlebt hat, wenn nicht jemand von oben her den Ewigkeitssamen des Wortes Gottes empfangen hat, dann ist das gut, was er weiß, muss kein Verbrecher sein. Und seine guten Taten, die werden einmal ganz gewiss belohnt werden. Aber um die Grenzen des Reiches Gottes zu sehen und hineingehen zu können, muss etwas von oben her geschehen sein. Man muss wie eine Frau Samen empfangen haben. Es muss vom Himmel her ein Wunder, ein Himmelswunder eingeleitet werden. Und dieser Same braucht seine Zeit, bis es zu einer Geburt kommt. Und dabei gibt es Schmerzen und Probleme. Aber wenn das Leben geboren ist, dann freut sich die Mutter. Jesus erklärt das ja so schön. Sie vergisst die Schmerzen. Und im Himmel ist Freude über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Ich kann beten, währenddem ich predige. Herr Jesus, lass den Samen deines Wortes auf einen aufgepflügten, gut bearbeiteten Boden fallen. Aufgepflügt mit dem Bußpflug und Leidenspflug. Und den Samen empfangen wie dieser Nikodemus. In der Bibel, in den einfachen biblischen Berichten, liebe Zuhörer, ist viel, viel mehr drin, als man mit menschlichem Fachwissen erkennen und begreifen kann. Das war natürlich schon eine Sache für den Nikodemus. Man muss von oben her geboren sein. Eine kleine Illustration liegt schon länger zurück. Am mittleren Neckar hatte ich für 20 Jahre eine kleine Gemeinde, so mit 30 bis 70 Leute zu verantworten. Und dann kam die Allianzgebetswoche. Und unsere Geschwister wurden eingeladen zu der Allianzgebetswoche. Aber da waren zwei Schwestern dabei, die kannten die Lage des Ortes, die wussten um die Personen, kannten jede Person, die wussten um religiöse Veranstaltungen, die wussten um die Bemühungen des Menschen bezüglich des Reiches Gottes. Sie wussten aber auch um die Interesse des Himmels. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Dann sagten sie: Herr Pfarrer, wir kommen in die Gebetswoche, Allianzgebetswoche, aber nur, wenn unser Bruder Wegner auch einmal dienen kann. Ich hab's nicht gesucht, es ergab sich. Und so bekam ich einen Abend. Und ich hatte ein wunderschönes Thema, das entsprach meinem Aufgabenbereich als Missionar. Das war ein Geschenk Gottes. Denn wenn der Himmel leitet und lenkt, dann ist das ganz anders, als wenn wir Pläne machen. Das menschliche Herz erdenkt sich ja seinen Weg, aber Gott lenkt letztlich die Schritte. Ich hatte das Thema Weltmission und da hatte ich ein brennendes Herz bekommen. Habe erklärt, was Mission ist. Mit Opfer hängt das zusammen. Erfordert Entscheidungen. Am nächsten Tag kamen zwei Frauen zum Herr Pfarrer. Herr Pfarrer, haben sie gesagt, wenn dieser Wenn dieser junge Mann noch einmal predigt, dann kommen wir nimmer. Ja, warum wollt ihr dann denn nimmer kommen? Er ist ja nur einmal da gewesen, aber mich würde interessieren. Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Das hat uns so aufgewühlt. Wisst ihr, was mir so leid tat, dass diese beiden Frauen nicht zu mir gekommen sind? Ich weiß nicht, was der Herr Pfarrer zu ihnen gesagt hatte. Ich hätte ihnen gesagt, wenn ihr so unruhig geworden seid, ich kann euch den Weg erklären, wie man in die Gewissensruhe kommt. In die Gewissheit, meine Sünden sind vergeben, ich bin frei, wie Friede und Freude ins Herz hineinkommt. Ich hätte es ihnen erklären können. Der Nikodemus, der hatte das richtig gemacht. Und das ist so schön. Jetzt hat aber der Nikodemus Verständnisprobleme. Dieser Hochintellektuelle. Ja, was hat er denn für Verständnisprobleme? Ja, das geht in unserer Welt, wo die biologischen Gesetze so hoch geschrieben sind, wo sogar die Ernährung und auf den Waren Bioprodukt steht. Das geht mit den biologischen Gesetzen nicht. Also bitte, das kann ich logisch mit meinem Fachwissen nicht erklären. Kann denn ein Mensch so etwas wie eine Rückwärtsentwicklung bei einer Geburt erleben? Kann er denn noch einmal in seiner Mutter Schoß eingehen und dann von Neuem geboren werden? Ach, ich bin so froh für die Erklärung Jesu. Ich habe früher nichts damit anfangen können, gar nichts. Aber heute bin ich so dankbar. Und es ist so einfach die Erklärung, was vom Fleisch geboren ist, vom Fleisch gezeugt wird, das ist Fleisch. Aber das, was vom Himmel her durch ein Geburtswunder gezeugt wird, das ist Geist. Ich war einem schlimmen Irrtum, frommen Irrtum verfallen. Das passiert bei den Leuten, wenn sie nicht unterscheiden können, was ist Fleisch und was hat das Fleisch produziert und was produziert der Geist. Ich hatte gedacht, wenn ich heirate und wir eine Josefs-Ehe führen und wir nur zusammenkommen, um Kinder zu zeugen, dann würden unsere Kinder als Engel geboren werden. Und die sind als Engel geboren worden, aber mit einem B davor. Und das habe ich gemerkt, schon als klein habe ich, was von Fleisch geboren war, die Gengesetze an meinen eigenen Kindern studieren können. Am liebsten hätte ich manchmal draufgeschlagen, aber da hätte ich mich auch schlagen müssen, denn ich habe ja mich und meine Genveranlagung. Wir wissen doch, was Genmanipulationen sind. Wir sind doch so aufgeklärte Leute, nicht wahr? Ich hätte ja da draufgeschlagen, aber dann hätte ich ja mich schlagen müssen. Schon mit dem, ach was, schon als klein, mit ein, zwei Jahren haben die, wenn die etwas nicht bekommen haben, obwohl wir eine Josefs-Ehe geführt hatten, wenn die etwas nicht bekamen, was sie wollten, haben sich hinfallen lassen, wenigstens zwei davon, und schrien, ich will, ich will, ich will. Das war vom Fleisch geboren, obwohl mit einem frommen Mäntelchen, mit guten frommen Vorsätzen. Mit dem eigenen frommen Getue erreicht man nichts. Wenn das Fleisch Frommes tut, dann ist es und bleibt Fleisch. Es muss vom Geist her bewirkt sein. Und ich bete zu Gott, dass der Odem der Ewigkeit wirken kann hier an unseren Herzen. Und jeder, aber wirklich jeder, ein Wunder von oben her erlebt und sagen kann, wie der Liederdichter, bis zum Schwören kann ich wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Oder wie Paulus sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges mich zu scheiden, zu trennen vermag von der Liebe Gottes, die allein in Jesus Christus ist. die Agape, die saubere, die reine Liebe. Ich wünsche es so sehr, dass wir, obwohl jetzt ja nicht Nacht ist, wir eine Tagstunde haben, aber eine Nikodemusstunde haben. Wie mag das zugehen? Das weiß nur der, der es erlebt hat. Wir müssen Leute mit Fachwissen akzeptieren. Aber die Bereiche, das fällt unter das Wort, der natürliche Mensch, egal welchen Bildungsgrad er hat, vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es muss ein geistlicher Mensch sein. Es ist ihm eine Torheit. Es tut mir leid, ich weiß, das ist konfrontativ, was ich hier sage. Aber in meinem Alter, ich habe ja Wehwehchen und mache jede Menge Fehler, sogar mehr als vorher, darf ich wirklich sagen. Und vom Alter her müsste ich jetzt nicht mehr solche Dienste tun. Aber aus Liebe zu meinem Herrn, der meinem Leben so tiefen Sinn gegeben hat, und dieser Sinn, die Bedeutung, die existenzielle Bedeutung meiner Persönlichkeit, hat so feine Inhalte bekommen, hier schon, nicht erst, wenn ich gestorben bin, hier schon. Das ist der Odem des Heiligen Geistes, das Wirken Gottes, dass ich meinem Gott sehr dankbar bin. Vielleicht noch so eine Illustration. Ich habe am oberen Rhein eine Zeltevangelisation gehabt. Es war recht gesegnet. Wir hatten volles Zelt. Und da sprach ich an einem Abend über Gebetserhörungen, über Erlebnisse. Und da kommt aufgeregt ein Mann, ich denke so um die 30 Jahre rum, auf und zu. Herr Wegner, hat er gesagt, mit dem, was Sie da gesagt haben, bin ich gar nicht einverstanden. Sage ich, ja, das wird mich interessieren, mit was Sie nicht einverstanden sind. Ja, Ihre Erlebnisse, die Sie da schildern, das kann alles Einbildung, das kann Selbstsuggestion, kann das sein. Ihr Lieben, diese Masche kenne ich auch und ich prüfe auch meine Erlebnisse, ob das suggestiv ist, ob das Einbildung ist oder ob das von oben her geschenkt und geleitet wurde. Sage, ja, können Sie das nicht verstehen? Nein, sagt er, Sie haben falsche Vorstellungen von Gott. Ja, sage ich, ja, was soll ich denn für falsche Vorstellungen haben von Gott? Ja, dass Gott da irgendeinen persönlichen Bezug zu uns Erdenwürmlein hätte. Aha. Ja, sage ich, ja, wie stellen Sie sich Gott vor? Glauben Sie nicht an Gott? Doch, ich glaube an Gott. Ich bin Pastor, ich bin Pfarrer. Aha, jetzt habe ich aber gestaunt. Ja, sage ich, wie stellen Sie sich Gott vor? Herr Wegner, hat er gesagt, Gott ist der Inbegriff allen Gutes. Das ist ein Gott. Es war ein fiktiver Gott. Mit einem fiktiven, mit einem eingebildeten Gott kann man nichts erleben. Da kann man dann Selbstsuggestion betreiben und eingebildete Erlebnisse haben. Aber mit dem Gott, dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, der ihn von den Toten auferweckt hat und der wiederkommen wird in großer Kraft und Herrlichkeit, mit dem gibt es echte Erlebnisse. Und darüber bin ich so dankbar. Ich darf zu den glücklichen Leuten gehören, die viel mit Gott erlebt haben. Da bin ich so froh. Ich habe dem lieben Herrn Theologen gesagt, ich will Sie nicht kränken oder verletzen, aber Sie wären besser Schuster oder Metzger geworden.
Er war aber nicht einmal beleidigt. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, aber der kleine religiöse Fanatiker da. Ihr Lieben, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht verstehen. Er sieht das Reich Gottes nicht und kann gar nicht eingehen. Es geht nur über den biblischen Weg, über das Kreuz von Golgatha, über die enge Pforte. Einen anderen Weg gibt's nicht. Sonst ist man Irrtümern anheimgefallen. Das wollte ich vorausschicken. Und der Jesus erklärt das auch so schön. Nikodemus, der Wind weht, wo er will. Und dann liegt in seiner Erklärung so ein feiner Weis. Es sei denn, wahrlich, wahrlich, wenn nicht jemand aus Wasser, Fruchtwasser und die Taufe, das Wasserbad des Wortes, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist, durch Geisteswirkung geboren wird, kann er nicht eingehen. Es geht nur über das Geburtswunder des Himmels, kann man da eingehen. Das war mir so wertvoll und so kostbar. Jetzt muss ich noch ein paar Kennzeichen nennen. Ich weiß nicht, wie lange ich habe, aber ich bin vor 1 Uhr fertig. Ich habe noch einen Dienst heute Nachmittag. Ich kann also nicht so lange machen. Aber lasst mich doch fertig machen. Mich fehlerhaften Menschen da, der so viel Fehler macht in seinem Alter noch. Alter schützt ja vor Torheit nicht. Aber bitte lasst mich das doch sagen. Die Liebe Christi, die drängt mich doch. Also 3 Kennzeichen. Alle hat der Johannes geschrieben. Wer von Gott geboren ist, steht geschrieben, sündigt nicht, oh wei, das habe ich mein Leben hineingeguckt. Wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Das habe ich gründlich studiert und mich betrachtet. Mein Resultat war, Heinrich Wegner, dann bist du nicht von Gott geboren, zumindest in den Gedanken. Es war keine groben Sünde mehr, aber Gedanken, Triebe, Neigungen, Reaktionen in meinem Leben, die andere verletzen und kränken. Das ist ja schlimm, das ist ja schlimm. Na, das hat mich so beunruhigt. Ich musste zu Jesus gehen. Und der hat mir auch einen Mann in den Weg geschickt, einen Akademiker. Hiermit erkläre ich, dass Gott ja auch Akademiker lieb hat und benutzt. Der hat den Doktortitel auf Althebräisch und auf Griechisch, ist inzwischen beim Herrn, hat eine wunderbare Bekehrung erlebt, hat nicht nur Fachwissen gehabt, sondern eine saubere Hinkehr zu Jesus Christus gehabt. Gott hat ihm Gnadengaben gegeben. Sag ich, du, sag mir, kannst du dem einmal nachgehen? Wie ist das, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht? Kannst du mir das einmal erklären? Aber nicht psychologisch, nicht pädagogisch, nicht juristisch, sondern biblisch. Ja, das kann ich. Gott hat mir seinen Geist geschenkt und gegeben. Und dann hat er mir mitgeteilt nach einiger Zeit, du, ich neige dazu, das aus dem griechischen Urtext so zu übersetzen, nicht wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, sondern was aus Gott geboren ist, was Gott durch ein himmlisches Geburtswunder in einem Menschen zustande bringt, das sündigt nicht. Das Fleisch, der biologische Mensch, das Fleisch ist doch zu gar nichts nütze. Aber was aus Gott geboren ist, das sündigt nicht. Wenn ich menschlichen Fehler begehe, dann ist der Heilige Geist da. Der Heilige Geist, der gnädig dich straft. Und weißt du, was er dann zum Heinrich Wegner gesagt? Das war nicht von mir, das war vom biologischen Menschen. Das, was du falsch machst, das kommt vom Fleisch.
von deinen Trieben und Veranlagungen und Interessen. Aber der neue Mensch, der sündigt nicht. Und deshalb, bis wenn Gott etwas Neues in einem Menschen beginnt, ist er noch nicht fertig, wie es keinen geborenen Opa gibt. Der ist auch als Kind geboren. Das sind natürliche Prozesse und Entwicklungen. Und das ist so wertvoll und so kostbar. Und was aus Gott geboren ist, das sündigt nicht. Aber so ein junggeborenes Gotteskind, da gibt's Geschrei und Gestank gibt's auch manchmal. Denkt an die Pampers. Ich habe so eine Mülltonne unter meinem Balkon, meinem Fenster. Wenn ich da aufmache, im Sommer kriege ich die Düfte mit. Ich sage mir, Mensch, da muss man was machen. Nein, bete doch für das neue Leben. Beten für die Wiedergeburt, wenn vom Himmel her etwas geschehen ist. Das war wertvoll. Das war wirklich kostbar für mich. Aber jetzt habe ich noch etwas. Ich hoffe, dass ihr mich versteht. Man muss sich auch in die Lage, in die Grenzen eines Verkündigers hineindenken können. Kritisieren kann man leicht und schnell. Aber der neue Mensch macht so etwas nicht, er betet. Der betet für den, die vorne stehen in der Verantwortung sind. Denn die brauchen besonders viel Gebete. Sie sind im Schussfeld des Feindes in besonderer Weise. Ich habe so etwas Nettes erlebt, ist auch schon lange her, aber ich kann es nicht vergessen, weil das ein Erlebnis mit Gott gewesen ist. Als mein Neffe geboren wurde oder geboren werden sollte, an dem Tag war ich, oder dem Abend war ich spät nach Hause gekommen, war müde, habe mich ins Bett gelegt. Und da kommt nachts um 12 oder 12:30 meine Mutter, du schläfst hier. Und deine Schwester hat so große Probleme, Geburtsprobleme. Ich weiß das als geistliche Hebamme, dass es im geistlichen Leben schwerere Geburten gibt und normalere und leichtere Geburten, wie in der natürlichen Welt auch. Du schläfst hier, sagt sie, deine Schwester, die schreit, meine Knochen. Und der Arzt sagt, damals war man ja noch nicht in den Kliniken, so eine schwere Geburt hätte ich noch nie erlebt. Steh auf und bete. Und ich bin so froh, dass ich für meinen Neffen, den ich ja kennen, einige Mal bei mir hatte, dass ich für ihn beten durfte, ehe er geboren war. Und für Geburten in der Gemeinde Jesu, für echte Bekehrungen, da brauchen wir Beter, dass das gut alles abläuft. Ich will es kurz machen. Es ging noch, ich glaube Stunden ging es noch, ganz, ganz schwer. Aber endlich war mein Neffe dann da. Aber da geschah was Fürchterliches. Etwas ist ausgeblieben. Wir nennen das den Geburtsschrei. Ich habe geistlich schon sowas erlebt, bei einer Wiedergeburt, bei einem Wunder des Himmels, dass ein Geburtsschrei da war, nicht schön artikuliert, keine deutlichen Worte. Aber das Leben hat sich durch einen Schrei geäußert und dieser Geburtsschrei blieb aus bei meinem Neffen. Der Arzt wurde unruhig, die Hebamme war dabei, man massiert den Körper, bitte, so hat man es mir erklärt. Und ich kenne das ja auch im geistlichen Bereich, hat Mühe gemacht, hat gerüttelt und geschüttelt. Und der Geburtsschrei blieb aus. Und da hat der Onkeldoktor was ganz Böses getan. Bitte ein gutes Fachwissen. Der nahm den Kleinen an den Füßen, hat ihn hochgehalten, hat mit der rechten Hand ausgeholt und hat ihm nicht eins ins Gesicht geschlagen, wie das falsche, fromme Eltern manches Mal machen, geistlich und auch in der Äußerung, sondern eins auf den Hintern und der kleine Körper zuckt zusammen, er war schon blau und lässt einen Schmerzensschrei raus und die Atmung hat begonnen und er lebt heute noch, mein Neffe. Jetzt weiß ich nicht, ob bei jemandem hier bei der Wiedergeburt der Lebensschrei ausgeblieben ist, das Atmen der Gebete gefehlt hat, ob man da jemand hier nehmen sollte, am Wandel, an den Füßen, am Verhalten da einmal packen und einen tüchtigen Schlag versetzen. Ich schaue in die Gemeinde da hinein. Sie kennen sich am Liede und am leuchtenden Gesicht. Die einen singen das Jammerlied und die anderen das Dankeslied. Und wenn Frieden, Freude im Herzen da drin ist, das ist dann so, dass die Umgebung sagt, ja, was du hast, wie hast du das bekommen, das möchte ich auch gerne haben. Ich wünsche in unseren Gemeinden, Land auf, Land ab, echte Wiedergeburt. Echten Samenempfang auf biblischer, wunderbarer Basis. Amen. Amen. Darf ich bitte vielleicht schon mal aufstehen zur Abwechslung? Ich hätte noch gerne gebetet. Herr Jesus, du bist der Grund dafür, dass das Wort des Lebens in mein Leben, in mein vergängliches Leben gekommen ist. Ewiges Leben in mein vergänglich-irdisches Leben gekommen ist. Das hat Schmerzen gekostet für dich. Du hast gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du hast mich nahe gebracht, dadurch, dass dich Gott einen Augenblick verlassen hat. Ich danke dir für mein biologisches, äußeres Leben. Ich danke dir ganz herzlich und besonders für das neue Leben, das entstanden ist. Ich danke dir, dass du beides akzeptierst und dass du für das neue Leben so viel Gutes getan hast. Und ich will dir danken, denn denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Segne jede Person. Ich bitte dich, lass doch diese Worte tief in uns hineindringen. Herzlich bitte ich. Und wenn es wie bei den zwei Frauen Nachtstunden kostet, denn das menschliche Herz ruht nicht, bis dass es ruht in Gott. Amen.
An dem Fuß des Kreuzes Stammes, wo du Herr gestorben, ich zum Preis des Lammes in mein Leben, wie es ist. Das ist Seligkeit, das ist Seligkeit, das ist Seligkeit, das ist Seligkeit, wenn ein armes, armes Leben ist ihm ganz dir will ich mein alles geben, nichts behalte ich mir zurück. Ganz zu ruhen in deinem Willen, das ist wahres, volles Glück. Das ist dir.